ARD Sounds.
Ich glaube, wir unterschätzen uns einfach mal viel zu sehr. Ich glaube, der Kopf ist immer unser Limiter. Der sagt uns immer, da ist eine Grenze. Aber ich glaube, der Körper kann einfach so viel mehr. Und wenn man einmal diese Grenze durchbrochen hat, dann stellt man vielleicht fest, ah, vielleicht gibt es ja gar kein Limit. Und wie weit kann ich es denn treiben? Und das hat mich immer fasziniert. Und deswegen wollte ich immer sehen, was geht denn noch?
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast hat Geschichte geschrieben, kann man schon sagen, Triathlon-Geschichte. 2019 hat sie als erste Deutsche den legendären Ironman auf Hawaii gewonnen. Seit einem Dreivierteljahr ist sie jetzt Triathlon-Rentnerin. Das ist ein komisches Wort, muss ich sagen. Herzlich willkommen, Anne Haug.
Hallo, danke fürs Dasein.
Wie fühlt sich das denn an, so sowas zu hören von dir? So, sie hat gewonnen und jetzt ist sie Triathlon-Rentnerin.
Ja, ist schon komisch, aber man kann eben, glaube ich, Leistungssport nicht mit normalem Sport vergleichen. Da geht man früher in Rente wie,
ja,
wie in normalen
Shop. Du bist ja jetzt aber gerade auch erst mal 43, ne?
Ja, was ja schon alt ist fürs Leistungssport.
Ist das so auch beim Triathlon, oder?
Ja, ich glaube, ich habe meine Karriere zum Maximum ausgedehnt über 20 Jahre. Ich glaube, das war schon echt lang.
Hast du denn heute schon Sport gemacht?
Leider nicht, weil das Fitnessstudio im Hotel gerade renoviert wird.
Ach so, aber Sport gehört nach wie vor schon zu deinem Leben.
Ja, definitiv. Also man kann nicht, Sport hat 20 Jahre lang mein Leben bestimmt und da kann man nicht einfach mal so von heute auf morgen Schluss machen. Das geht rein körperlich schon gar nicht.
Da muss man ja quasi so abtrainieren, ne?
Genau.
Ist das, hast du da auch einen Plan oder machst du das so nach Gefühl?
Ich habe es erst so ein bisschen nach Gefühl gemacht, mich natürlich mit meinem Trainer abgesprochen, der gesagt, einmal am Tag muss mindestens Sport sein. Das habe ich dann aber gemerkt, dass es zu wenig war. Also ich mache jetzt schon zweimal am Tag Sport und jetzt auch wieder ein bisschen mehr nach Plan, weil ja, ich bin es einfach so gewohnt. Ich glaube, ich muss da langsam den Entzug schaffen.
Ausschleichen lassen.
Genau.
Aber dieser Wettbewerbgedanke, der verlässt sich ja nie so ganz. Du hast jetzt Mitte Mai in Bayreuth den Halbmarathon gewonnen. Das heißt, das juckt dich schon immer noch, dich zu messen.
Ja, auf anderer Ebene. Aber klar, wenn der Startschuss dann fällt, dann kann man da nicht aus seiner Haut raus. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Charaktereigenschaft, ob man einfach ein Wettkampftyp ist oder nicht. Man muss halt damit leben, dass man nicht mehr die gleiche Leistung bringt wie früher vielleicht oder dass es langsam weniger wird. Ja. Aber ich glaube, diesen Fighter-Spirit aus sich rauszukriegen, das wird, glaube ich, nicht möglich sein.
Aber so ein Halbmarathon ist doch für jemanden wie dich eigentlich ein Spaziergang eher, oder? Die Distanz.
Naja, dann macht man es halt umso härter, ne?
Verstehe, okay. Du bist ja eine totale Maschine, ne? Du hast noch niemals ein Training abgebrochen, aus Unlust, hast du auch mal gesagt. Ist tatsächlich so, oder?
Ja.
Immer durchgezogen.
Ja, für mich hat das irgendwie sowas wie eine Bibel quasi schon fast, dass das, was auf dem Trainingsplan steht, einfach gemacht werden muss, weil ich einfach weiß, Leistungssport oder gerade Ausdauersport lebt eben von der Regelmäßigkeit. Das heißt, ich muss einfach jeden Tag das machen, damit ich am Ende erfolgreich bin und ja, so war ich immer erfolgreich und deswegen halte ich mich da so dran.
Ich meine, du trainierst jetzt natürlich nicht mehr so hart wie in deiner Profizeit, aber bist du denn trotzdem auch ein bisschen nachsichtiger zu dir, ein bisschen sanfter manchmal oder ziehst du schon immer noch das durch, was du dir vornimmst?
Ich glaube schon, dass ich da nicht nachsichtig sein kann, weil ich ja immer Angst habe, oh, dann baut man zu schnell ab und da vergleicht man sich natürlich schon immer mit früher. Ich versuche jetzt schon öfter beim Mountainbiken zu gehen oder sowas, wo man nicht den direkten Vergleich hat zu früher, damit man einfach das nicht so vergleichen kann, aber ja, man will natürlich sich dem entgegenstellen, dass der Körper langsamer wird. Und das versuche ich, so weit es geht, aufzuhalten.
Als Profisportlerin hat man ja einen Mental Coach, lässt sich da begleiten. Das ist ja ganz wichtig. Hat der dich eigentlich auch begleitet, als du deine Karriere beendet hast? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja ein riesiger Schritt, eine große Transformation.
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte immer mal wieder, vor allem zu Kurzdistanzzeiten, dass ich viel mit Mentalcoaches oder Psychologen mal gearbeitet habe. Aber seitdem ich eigentlich auf der Langdistanz war, habe ich das irgendwie nicht mehr so nötig. Weiß nicht, ich habe das irgendwie mit mir selber ausgemacht. Und das aufzuhören, das war einfach ein ganz klarer Entschluss von mir. Das hat sich einfach im Rennen, wusste ich einfach, nee, heute nicht mehr.
Finde ich total absurd. Während des Rennens ist dir das echt, hat dir da was wehgetan oder was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht mitten im Wettkampf?
Nee, ich hatte eigentlich immer, die ganzen 20 Jahre hatte ich immer Angst davor, dass irgendwann mein Wille bricht, weil du musst dich ja jeden Tag so überwinden, dieses Training durchzuhalten. Ich habe wie gesagt, ja noch nie ein Training irgendwie abgebrochen. Und dann, man muss sich da mal so wahnsinnig drüber quälen. Und ich habe gedacht, oh bitte lass mir nicht den Willen brechen, weil sonst ist das Ende meiner Karriere. Das wusste ich immer. Und ich habe gedacht, das ereilt mich irgendwann mal auf so einer Horror-Session auf dem Rad im Training. Und dann ist es mir irgendwie in dem Wettkampf ereilt. Ich wollte nie meine Karriere beenden. Also klar ist das natürlich irgendwann mal absehbar. Aber in dem Rennen war ich auf dem Rad gesessen und ich konnte mir einfach nicht mehr vorstellen, Marathon zu laufen. Und ich bin dann 10 Kilometer noch gelaufen, stehen geblieben und dann wusste ich, nee, jetzt ist es das Ende. Das ist nicht mehr, dieser Willensbruch ist nicht mehr reparabel, da kann ich nicht mehr zurück.
Und hat sich das gut angefühlt?
Es hat sich komischerweise okay angefühlt, weil ich wusste, meine Willenskraft war immer meine Superpower. Ich war nie so wahnsinnig talentiert, glaube ich. Ich habe alles immer durch viel harte Arbeit und viel Willenskraft gemacht und ich wusste, ich kann nur Weltklasse sein, wenn ich meine Willenskraft habe und wenn das bricht, kann ich nicht mehr Weltklasse sein. Ich habe das nur gemacht, um vorne mitzuspielen und nicht nur, um dabei zu sein.
Ja, aber dann war es ja eigentlich ein ganz natürlicher und guter Abschied auch für dich, oder?
Ja, ich glaube schon, weil es absolut selbstbestimmt war und das wünscht man sich ja immer. Klar waren dann immer danach so, oh, das war so unwürdig und ich glaube, die Öffentlichkeit erwartet immer, dass man auf einem Hoch aufhört oder wenn man den Weltrekord geholt hat oder nach Hawaii oder dass man immer auf dem Höhepunkt aufhört. Aber Realität ist, glaube ich, als Leistungssportler, wenn du ganz oben bist, dann willst du nicht aufhören. Dann denkst du immer, es geht höher, schneller, weiter. Und deswegen, glaube ich, kann das jeder nur für sich selber entscheiden. Und für mich hat sich das das war mein Kriterium, das ist eingetreten und dann war Schluss für mich.
Die Höhen und Tiefen deiner Karriere, deiner Sportlerin-Karriere hast du jetzt in ein Buch gepackt. Das heißt Iron Maid von Olympia zum Ironman-Sieg auf Hawaii, mein Weg zum Erfolg als Top-Triathletin. Wie war denn dieser Schreibeprozess für dich? Du hast da ja ganz vorne angefangen, als es überhaupt losging bei dir oder für dich mit dem Triathlon. Was war das für ein Prozess und was hast du da so erlebt?
Ja, das war schon ganz komisch. Also wenn man während der Karriere, da schaut man immer nur nach vorne. Also da ist man so in diesem Strudel drin und immer in diesem höher, schneller, weiter, dass man eigentlich nie Zeit hat, mal zurückzublicken. Und das war jetzt schon wirklich krass, wie die Zeit verflogen ist. Das waren jetzt 20 Jahre und es war wie so eine Art Therapie, nochmal da durchzugehen. Und das vielleicht alles nochmal reflektieren zu lassen oder auch echt dankbar zu sein für das, was man alles erlebt hat. Ich habe mit 19 mir selber Schwimmen beigebracht und dann auf 20 Jahre Karriere zurückzublicken, ist schon was Krasses, was ich mir nie zu träumen gewagt habe, so eine Karriere gehabt zu haben.
Und was hast du da gefühlt? Also warst du da stolz? Hast du manchmal auch ein bisschen den Kopf geschüttelt über dich selbst im Nachhinein? Was waren denn so die Gefühle, die dich da durchströmt haben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach auch Faszination, zu was der Körper imstande ist. Ich glaube, wir unterschätzen uns einfach mal viel zu sehr. Ich glaube, der Kopf ist immer unser Limiter. Der sagt uns immer, da ist eine Grenze. Aber ich glaube, der Körper kann einfach so viel mehr. Und wenn man einmal diese Grenze durchbrochen hat, dann stellt man vielleicht fest, ah, vielleicht gibt's ja gar kein Limit. Und wie weit kann ich es denn treiben? Und das hat mich immer fasziniert. Und deswegen wollte ich immer sehen, was geht denn noch? Und habe nie akzeptiert, dass da im Kopf eine Grenze entsteht. Und von daher hat mich das einfach fasziniert.
Und deswegen ist das Buch auch für Nicht-Sportlerinnen und Sportler ja interessant, weil das können wir ja alle auch mit ins Leben nehmen, ja, diese Einsicht oder diese Motivation, die man ja kriegt dadurch. Du arbeitest ja auch als Speakerin, als Coachin und vermittelst Businessleuten, ne, diese Einsichten, die du gewonnen hast in deiner Sportkarriere.
Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen zwischen Leistungssport und Business und ja, da ist anscheinend großer Bedarf da und ja, ich vermittle gerne meine Erfahrungen weiter und lasse da gerne Leute teilhaben, weil ja, ich glaube, es steckt zu viel mehr in jedem von uns.
Potenzial rausholen.
Genau.
Das machen wir jetzt auch. Jetzt gibt es erstmal einen Lebenslauf, liebe Anne. Den schreiben wir jedem Gast und du darfst den selber vorlesen.
Ich heiße Anne Haug und habe meine körperlichen und mentalen Grenzen gesprengt. Auf dem Weg in die Weltspitze musste ich meine Komfortzone verlassen und meinen größten Traum loslassen. Ich wollte eine Olympiamedaille und bin am Ende Ironman-Weltmeisterin geworden. Geprägt haben mich mein sportbegeisterter Papa, mein Trainer Dan, die Erfolge, aber auch die Rückschläge im Triathlon. Mein unglaublich starker Wille, der Antrieb besser zu werden und meine Liebe zu Trainingsplänen haben mich bis ganz in die Weltspitze gebracht. Mein Karriereende kam plötzlich, doch für mich war es genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt bin ich gerade dabei, mir ein neues Leben auf Lanzarote aufzubauen. Ich suche keinen Ersatz für den Leistungssport, sondern bin dankbar und genieße meine Erfolge. Mein Lebensmotto, a winner is just a loser who tried one more time.
Ich ein großartiger Satz. Ich übersetze mal kurz, ein Gewinner ist einfach ein Verlierer, der es nochmal versucht hat. Und das bist du, ne? Du hast immer nochmal zugebissen, so kann man sagen.
Das war auf einer Karte gestanden, die mir meine allererste Psychologin geschenkt hat. Ach. Weil ich habe ja auf der Kurzdistanz gestartet und habe da immer eins auf die Mütze bekommen, weil ich eben nicht schwimmen konnte. Waren die ersten Jahre so frustrierend, dass die mir eine Karte geschickt hat, auf der der Spruch drauf war. Und das hat mich irgendwie immer begleitet.
Also dieses Nicht-Schwimmen-Können, das ist so eine abgefahrene Geschichte, weil also du hast entschieden, du machst Triathlon, aber hast dann erst mit 20 so richtig gut schwimmen gelernt, kraulen.
Ja, genau. Ich habe Schwimmen immer gehasst. Also das war was, ich war in jeder Sportart relativ gut, aber mit dem Schwimmen, das hat sich einfach mein Körper dagegen gewehrt. Mhm. Und auch, ich hatte immer eine Chlorallergie, deswegen hatte ich meine Mama immer vom Schwimmunterricht befreit. Also das war einfach so eine... Ich weiß auch nicht, das war einfach sowas, was alles in mir widerstrebt hat. Aber das habe ich gedacht, es muss was geben. Ich konnte es einfach nicht akzeptieren, dass es da eine Sportart gibt, die mir so nicht liegt. Und ich habe gedacht, mit harter Arbeit und Wille muss ich mir selber beweisen, dass sowas möglich ist, dass man Talent besiegen kann durch harte Arbeit.
Aber da muss man auch schon besonders gestrickt sein, dass man sich das dann quasi als Beruf aussucht, was man eigentlich überhaupt nicht leiden kann, oder?
Ja, ich glaube, das ist so eine Art Hassliebe, ich weiß es nicht. Das hat mich einfach fasziniert. Ich wollte mir das einfach beweisen, weil ich gedacht habe, wenn du was machen oder erreichen kannst in was du eigentlich nicht gut bist, dann kann man alles irgendwie erreichen. Und ich wollte mir das einfach beweisen.
Du bist ja in der bewegungsfreudigen Familie aufgewachsen, aber jetzt in keiner Leistungssportfamilie. Ein Papa, der war Sportlehrer, ne? Und die Mama, die war MTA, hat dann Arzthelferinnen ausgebildet in der Berufsschule. Und es gab schon viel Sport in deiner Kindheit. Was hast du denn da so gemacht?
Also ich habe ganz früh natürlich, das Fahrrad war immer das allererste. Also ich kann mich da ganz genau erinnern, wie ich mit 2 Jahren und 9 Monaten mein erstes Fahrrad bekommen habe. Das war irgendwie...
Mit 2 Jahren?
Also ich hatte eine 1,5 Jahre ältere Schwester, die hatte zu Ostern ein Fahrrad bekommen und ich hatte nur so ein blödes Dreirad bekommen und das kann ich mich erinnern, wie wenn das gestern gewesen wäre. Also dieses Fahrrad war mir so wichtig. Und in unserer Familie wurde eigentlich nie das Auto benutzt. Von daher war das so der Inbegriff der Freiheit, dass ich dann selber fahren konnte. Und ich habe mit Tennis angefangen, wie ich 5 war. Und habe dann wirklich alle Sportarten ausprobiert. Über Fußball, Volleyball, Judo. Ja, irgendwie alles, was es halt so gibt.
Ja. Deine Schwester und du, ihr seid ja nicht so weit auseinander, 1,5 Jahre, glaube ich, ne? Hast du denn eigentlich da auch schon früh so einen Konkurrenzgeist in dir gespürt?
Ja, ich glaube, ich wollte immer mithalten mit ihr und habe da immer gedacht,
Also sie ist die Ältere, ne?
Sie ist die Ältere, genau. Und ich glaube, sie hatte da auch nicht so dieses leichte Leben mit mir, weil ich schon immer irgendwie so ein bisschen vom Ehrgeiz zerfressen war.
Und mit 3 dann tatsächlich auch Rad gefahren?
Ja, kurz vor, also wie ich 2 Jahre und 9 Monate, da habe ich angefangen Rad zu fahren, ja.
Das ist auch irre. Hattest du denn eigentlich auch in der Schule diese extreme Disziplin und diesen Willen, da immer gut zu sein?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann sehr gut filtern, wo es sich lohnt, Energie reinzustecken und wo nicht. Und Schule ist mir eigentlich immer relativ einfach gefallen, aber ich wollte unbedingt aufs musische Gymnasium. Und da muss man ein Instrument lernen und ich wollte unbedingt Geige lernen. Und nach 1 Monat habe ich sofort geschnallt, also nee, das wird irgendwie nichts mehr. Und dann hatte ich da auch gar keine Motivation mehr.
Okay, also das hast du dann aufgegeben, aber du hast die Schule doch ganz gut hingekriegt. Dann.
Also die Schule habe ich gut hingekriegt und die Geige hat mich natürlich die ganze Schulzeit begleitet. Das musste ich natürlich durchziehen.
Ach so, stimmt.
Aber meine
du bist dann aufs musische Gymnasium.
Ich war im musischen Gymnasium,
okay.
Genau, ja.
Verstehe. Und kannst du noch ein bisschen was? Nee.
Nein, gar nicht, weil... Also da, wo ich sehe, da macht's keinen Sinn, da habe ich auch keinen Ehrgeiz, da viel meine Energie reinzustecken.
Du hast dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht am Olympiastützpunkt Ruhpolding und das war ja, kann man sagen, dein erster Kontakt auch mit dem Leistungssport. Was hat dich denn da gleich gefesselt oder begeistert?
Also das mag jetzt total komisch klingen, aber Leinsche, ich habe dann in diesem Olympiastützpunkt selber gewohnt. Mhm. Also und ich fand das einfach so, das hat mir immer Gänsehaut verursacht, wo zu wohnen, wo du den ganzen Tag nur Sport machen kannst.
Ah.
Das wird für viele, war das wahrscheinlich die Horrorvorstellung, weil es wie so ein Knast war, irgendwie im Wald. Ich war da ganz alleine nachts, aber ich hatte immer Zugang zu allen Sportstätten und das hat mich so fasziniert irgendwie. Und ja, dass Menschen den ganzen Tag Sport machen dürfen und damit ihr Geld verdienen, das hat mich dann irgendwie so gecatcht, dass ich dann den Entschluss gefasst habe, Sportwissenschaften zu studieren.
Aber selber Profisportlerin zu werden, das war da noch nicht in deinem Kopf.
Nee, ich habe ja da mir erst in der Zeitraum Schwimmen selber beigebracht. Also da war Profisport so weit weg.
Ja.
Da habe ich mich gar nicht so denken getraut.
Mhm. Aber du hast dir Schwimmen selber beigebracht, tatsächlich auf Wettkampfniveau dann irgendwann?
Genau, ja. Also ich konnte natürlich mich über Wasser halten. Ich hatte mein Seepferdchen und alle diese Silber, Bronze, Gold und in der Schule natürlich dieses typische Schwimmen. Mhm. Aber ich konnte nicht mehr, also ich glaube, ich konnte nicht mal 50 Meter am Stück kraulen.
Mhm. Nee. Wow, also das ist schon echt eine Leistung, wie du dich da durchgebissen hast, weil ich versuche seit vielen Jahren kraulen zu lernen und das ist so ein nerviger Prozess, weil man da auf so viel gleichzeitig achten muss und das ist schwer, das richtig gut zu können, dann auf deinem Niveau vor allem auch. Ne?
Ja, ich glaube, das ist auch was man wirklich nur lernt, wenn man das von Kindesbeinen auf lernt. Das ist so technische Sportart, man braucht da irgendwie ein Wassergefühl, das man einfach später nicht mehr entwickelt. Später ist man okay, da einfach ein Mühler und ein Schläger im Wasser.
Ich habe so ein Poolboy und ein Brett. Und damit
genau, und Flossen immer, und ja. Paddles und dann läuft's.
Und diese Initialzündung, den Triathlon mal anzugehen, kannst du dich noch erinnern, wann die stattgefunden hat in deinem Leben?
Ja, relativ bald. Ich hatte damals einen Freund, der hatte einen Triathlon gemacht gehabt und ich habe immer in den ganzen Sportarten, die ich ausprobiert habe, obwohl ich nie in der Leichtathletik war, festgestellt, dass ich immer recht schnell laufen kann. Und Radfahren hat mir so und so mal gefallen und das Triathlon hat mich schon fasziniert, aber ich hatte da nie irgendwie Freunde, die das gemacht haben. Dann haben wir einfach mal an einem Wochenende beschlossen, ach komm, lass uns doch mal einen Triathlon machen. Und dann habe ich eben 3 Monate, glaube ich, trainiert im Wasser, bis ich 1500 am Stück kraulen konnte und dann haben wir uns zum Triathlon angemeldet.
Das sind doch 3,8 Kilometer schwimmen, oder?
Auf der Kurzdistanz 1,5 Kilometer und dann okay. Auf der Langdistanz 3,8.
Also und du hast mit der Kurzdistanz genau. Dann angefangen. Mhm. Da geht's ja, habe ich mir mal angeschaut im Fernsehen, ganz schön zu, ne? Wenn man da im Wasser ist und um so eine Boje schwimmt, also wird da weggedrängelt oder warum ist das immer so wild?
Ja, bei der Kurzdistanz ist natürlich ganz entscheidend die Position, die man nach dem Wasser hat, weil danach man Windschatten fahren darf auf dem Rad. Das heißt, die Position, jeder will natürlich vorne rauskommen und in der Kurzdistanz ist immer so, nach 250 Meter kommt die erste Boje und dann wird das Feld, das ist ja erst in der Breite zur Boje hinschwimmt, reiht sich dann so auf wie auf einer Perlenschnur. Das heißt, diese Position an dieser ersten Boje ist so entscheidend, dass jeder wie so eine Verrückte auf diese erste Boje zuschwimmt, wo eigentlich Platz für einen ist und danach ist halt Massenschlägerei, weil diese Position eben so wahnsinnig wichtig ist.
Ja, ist dir da schon mal was passiert?
Naja, man kriegt da schon mal eine Faust ins Gesicht oder am Neo wird gezogen oder die Brille wird runtergeschlagen und ja, das ist schon was, wo ich wirklich, muss ich fast sagen, Todesangst davor hatte und richtig auch mal Panikattacken bekommen habe, weil das, ja, du schwimmst volle Kanne auf diese Boje zu und brauchst eigentlich jeden Luftzug. Und dann kommen Leute und tunken dich unter und es sind einfach nur noch Arme, Beine und ja, es ist was, ja, wo ich auch dann psychologische Behandlung gebraucht habe.
Ja, weil wenn man dann wieder ins Wasser geht, das schleppt man ja immer mit, wenn man da mal Panik hatte, oder?
Ja, ja, das ist was einen immer begleitet und das war halt auch immer, was mich begleitet hat. Und aber damit wollte ich eben umgehen, zu lernen.
Ein ganz wichtiger Wegbegleiter war ja auch dein Trainer, der Dan Lorang, wird der einfach so gesprochen?
Genau.
Der Nachname, ne? Ja, genau. Der schreibt ja auch ein Kapitel in deinem Buch Iron Maid. Das ist sehr, sehr wertschätzend, was er da schreibt. Inwiefern, also wie hat er dich begleitet? Was war auch das Besondere an eurer Zusammenarbeit?
Naja, ich glaube, ich kenne das eigentlich von niemandem aus dem Leistungssport, dass man von der ersten bis zur allerletzten Minute bei seinem Trainer bleibt. Ja. Wir haben uns in der Uni kennengelernt als Kommilitonen. Und er wusste immer genau, dass er Trainer werden wollte. Und ja, ich war ja komplette Hobby-Triathletin. Ich hatte einen Triathlon davor gemacht. Wir haben im Sportstudium eine Triathlon-AG belegt und haben uns da eben ja kennengelernt. Und er meinte einfach, ich möchte gerne Trainer werden. Ich schreibe dir einfach mal Trainingspläne. Du trainierst so unkoordiniert. Mal schauen, wie weit wir es bringen. Und dann war er ja seit Jahr und Tag an meiner Seite.
Also das ist ja, also ihr habt am Anfang quasi aneinander geübt, kann man sagen?
Genau, wir haben quasi, unsere Karrieren sind quasi parallel verlaufen, ja.
Was ist denn seine besondere Stärke?
Ja, er ist halt nicht nur fachlich der beste Coach, sondern er ist vor allem halt auch menschlich, einer der besten Menschen, die ich kenne. Also für ihn steht der Athlet immer an erster Stelle, die Gesundheit des Athleten, was der Athlet will. Er ist der loyalste Mensch, den ich kenne und hat irgendwie die Fähigkeit, immer neue Reize zu setzen, weil manchmal wechselt man ja den Coach, weil man denkt, nicht weil der Coach schlecht ist, sondern weil man neuen Input braucht. Mhm. Und das hatte ich irgendwie nie das Gefühl. Also ich bin dann doch in der Kurzdistanz mal weg, weil ich eine Trainingsgruppe gesucht habe, weil ich immer alleine trainiert habe. Mhm. Aber dann als Coach hat es eben immer geschafft, ja neue Reize zu setzen und mich immer für Rennen topfit zu machen. Und das, ich habe da einfach ein wahnsinniges Vertrauen in ihn. Also er kennt meinen Körper besser wie ich ihn selber und er kennt mich vom ersten bis zum letzten Herzschlag in diesem Sport und von daher bin ich ihm unendlich dankbar.
Mhm. Habt ihr noch Kontakt?
Ja, klar.
Ihr seid Freunde einfach, ja, ne? Gute Freunde.
Ja, genau.
Ja, schön. Was war denn dann dein erster Erfolg beim Triathlon? Wann ging es denn los, dass du sagst, jetzt habe ich mal was gerissen?
Ja, das eigentlich immer, wenn nicht Schwimmen dabei war. Also im Duathlon habe ich ja erstmal angefangen dann, weil das Schwimmen so schlecht war. Da war ich dann schon deutsche Meisterin und sowas und habe schon gemerkt, also ich kann auf Weltklasse-Niveau laufen, aber mit dem Schwimmen hakt es halt immer. Und der richtige Durchbruch kam dann einfach, wie ich Ende 2011 dann in diese australische Trainingsgruppe gewechselt bin. Ich habe einfach von heute auf morgen den Beschluss gefasst, ich muss meine Koffer packen und mit den Weltbesten trainieren, damit ich weiß, wo ist denn die Weltspitze und wie komme ich dahin?
Und das hat dich tierisch gezogen wahrscheinlich dann, ne?
Ja, das war dieses ganze Umfeld. Also das Problem war, ich war so schlecht, dass ich Daniel nicht bezahlen konnte und deswegen musste er sich einen anderen Job suchen und ich habe halt allein in München trainiert und habe dann schon gedacht, ich trainiere professionell, aber es gehört halt einfach mehr dazu als nur Schwimmen, Radfahren und Laufen. Das habe ich dann in dieser internationalen Trainingsgruppe in Australien eben gelernt, dass Leistungssport eben heißt 24 Stunden am Tag.
Mhm. Beim Triathlon am Schliersee, da hast du dann aber Erfolg gehabt, oder? Welchen Platz hast du da belegt?
Das weiß ich gar nicht. Also ich war auf jeden Fall beste Deutsche. Das war so ein internationaler Europacup. Ja. Und da, ja, dann haben wir dann den Entschluss gefasst, mal mit der Nationalmannschaft zu sprechen, mal zu fragen, ob ich mal bei Europacups und Weltcups starten soll. Und das war dann schon so die Initialzündung, muss ich sagen, dann für eine internationale Karriere oder das vielleicht dann auch die Möglichkeit, das als Profisportler zu machen.
Das heißt, du hast auch nie irgendeinen anderen Job gemacht nach deinem Studium?
Nee, das war ja so ein schleichender Übergang. Also ich habe während meines Studiums das dann immer mehr in die Länge gezogen, weil ich dann natürlich schon angefangen habe, in Trainingslager zu fahren. Und das war dann so ein schleichender Übergang. Also ich habe mein Studium zum Maximalsten gestretcht. Und ja, das heißt, nach dem Studium war ich dann Profisportler, ja.
Und dann ist ja auch der Bundestrainer auf dich aufmerksam geworden, der Roland Knoll. Ne? Mhm. Und der hat an dich geglaubt, obwohl er wusste, auf dem Schwimmen hast du vielleicht ein wackeliges Bein beim Triathlon. Aber der hat dich dann auch gefördert, ne?
Naja, also ich war quasi immer außerhalb der Nationalmannschaft. Also ich durfte dann schon mit ins Trainingslager und so, aber ich habe alles eigenfinanziert. Ich war immer auf mich allein gestellt. Und erst als ich mich für Olympia qualifiziert hatte, wurde ich dann in die Nationalmannschaft genommen. Also da mussten sie mich quasi nehmen, weil sonst kann man nicht zu Olympia fahren, wenn man nicht in der Nationalmannschaft ist.
Das Leben besteht da ja wahrscheinlich nur aus Sport, Disziplin, Ernährung, viel Schlafen, kein Alkohol. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf diese ganze Zeit, ja, auf diese 20 Jahre, was hast du denn geopfert für den Sport?
Nichts, weil ich glaube, für viele klingt das wieder absolute Horror, aber das war ein großes Privileg für mich, weil ich eben nicht im Leistungssport groß geworden bin. Ich sage immer, ich hatte ein ganz normales Leben. Ich war ganz normal in einer normalen Schule, ich war in einer normalen Uni und habe mich dann bewusst für Leistungssport entschieden und ich musste mir da nichts abbrechen. Das war das Leben, das ich bewusst gewählt habe und dass ich wusste, das kann morgen vorbei sein. Deswegen macht man es mit 178% und das war einfach meine Leidenschaft und von daher muss ich auf gar nichts verzichten, auch wenn das vielleicht für Außenstehende wie der blanke Horror mein Leben aussieht.
Naja, ist halt sehr geregelt, ne? Aber ich glaube, diese Struktur hast du gemocht.
Ja.
Und die hat dir dann auch in der Struktur eine gewisse Freiheit gegeben, vielleicht.
Ich glaube, ich bin einfach ein langweiliger Mensch, vielleicht.
Ich
liebe das einfach, einen Plan abzuarbeiten und dann zu sehen, wie ein Plan aufgeht. Ja. Und da hatte ich natürlich auch wahnsinniges Glück, dass ich dann eben auch so diesen Erfolg hatte. Viele trainieren und trainieren und haben dann eben nicht den Erfolg. Und da muss ich einfach sagen, dass ich auch oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort und die richtigen Menschen kennengelernt habe, für die ich unheimlich dankbar bin. Und dass ich eben mir bewusst ist, dass es nicht selbstverständlich ist.
War denn da Zeit für die Liebe in den ganzen Jahren?
Ich hatte ganz lange einen Freund und es ging dann aber irgendwann auseinander, weil ja Leistungssport ist eben sehr egoistisch, ja. Und man lebt halt 24 Stunden für seinen Traum und es ist dann eher so ein bisschen beziehungsunfreundlich, würde ich mal sagen.
Ja, das ist echt schwer. Außer man hat jemanden, der auch in diesem Sport ist, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, ne?
Dann versteht man das vielleicht, aber jeder konzentriert sich ja so auf sich selber. Mhm. Und ja, für mich war es dann einfacher, das einfach allein durchzuziehen. Da weiß ich, ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Ich kann das so machen, wie ich das will. Wenn heute schlechtes Wetter ist, dann fliege ich morgen nach Lanzarote und schaffe mir die optimalen Bedingungen. Dafür habe ich einfach Freiheit gebraucht und das hat mir einfach nochmal Flügel verliehen, dass ich weiß, ich bin nur für mich selbst verantwortlich, ich muss keinem Rechenschaft abliefern und kann, wenn es vorbei sein sollte, sagen, ich habe es wirklich zu 180% ausgekostet jeden Tag.
Ich habe vor ein paar Jahren mal eine total nette Frau kennengelernt und wir haben uns super verstanden und es war ganz toll und dann habe ich dir irgendwie gesagt, hey, wollen wir mal uns treffen? Ich wollte mich mit der einfach anfreunden, weil ich die so cool fand und dann hatte ich einfach zu mir gesagt, du, ich mache wahnsinnig viel Sport, also die macht auch so Triathlons, jetzt nicht auf deinem Niveau, aber halt auch sehr viel Sport. Ich habe echt keine Zeit eigentlich für neue Freundschaften und da steht man so ein bisschen blöd da. Aber eigentlich ist es eine ehrliche und nachvollziehbare Antwort, ne, wenn ich dir jetzt zuhöre.
Es ist so, leider ist es so, ja. Und was man dann aber wirklich merkt, dass man dann wenige, aber sehr gute Freunde hat, bei denen man sich eigentlich nie melden muss. Man meldet sich mal nach einem Jahr und es ist immer wieder wie früher. Und da merkt man, glaube ich, das ist richtige Freundschaft und es ist unheimlich schwer, Freundschaften zu pflegen, weil einfach nie Zeit ist. Und du brauchst natürlich auch ein Gegenüber, das dann akzeptiert, dass du eben nicht kommen kannst, wenn sie heiraten oder nicht kommen kannst, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Da muss man auf sehr viel Verständnis hoffen und da gibt es eben dann nur ein paar im Leben, die das mitmachen.
Aber du hast sie, das ist ja toll, Anne.
Ja, ich hoffe zumindest.
Dein Traum war ja eigentlich eine olympische Medaille. Ne? Du warst dann 2012 in London dabei. Da hat es nicht geklappt mit der Medaille, aber irgendwie ist da ein Knoten geplatzt so ein bisschen, oder? Bei diesen Spielen bei dir.
Ja, es war ein bisschen dramatisch irgendwie. Also ich bin so gut geschwommen wie noch nie in meinem Leben. Ich war nur 10 Sekunden hinter dieser Gruppe und habe diese erste Radgruppe eben nicht erwischt und bin dann so schnell gelaufen wie die Olympiasiegerin. Und ja, das hat dann irgendwie schon ein bisschen so eine Initial. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich dieses Schwimmen gebacken bekommen würde, dann könnte es auch mal für ganz vorne reichen. Und klar, wenn man bei den Olympischen Spielen ist, das erste Mal ist dabei sein irgendwie alles. Aber im zweiten Mal will man dann halt schon mehr.
Ja, das kann ich gut verstehen. Im WM-Finale, das war dann 2013, da bist du ja mit Start Nummer 1 angetreten, bist dann als Letzte vom Schwimmen gekommen. Und das war ja dann furchtbar, was da losgegangen ist. Oder also ich habe das damals ehrlich gesagt nicht so mitbekommen, aber eben gelesen jetzt. Da ist da eine richtige Häme über dich reingebrochen, kann man sagen, oder?
Ja, das Problem war, ich war natürlich im Vorjahr Vize-Weltmeisterin und in dem Jahr 2013 ist ja immer eine WM-Serie und ich habe die WM-Serie angeführt, alles war auf Gold programmiert und dann ist es halt so in der Außendarstellung oder von den Medien oder von allem wird eben dieser Druck einem auferlegt, dass nach Silber kommt logischerweise Gold, alles war auf Gold programmiert und dann muss man natürlich funktionieren und wenn man dann eben nicht Gold holt, sondern nur Bronze, dann ja, ist man leider der Loser der Nation, das ist... Leider, Leistungssport wird bei ihm an seiner Leistung gemessen.
Und das Sportstudio hat dich tatsächlich ausgeladen, stimmt das?
Ja, das stimmt. Da habe ich die Goldstory eben versaut in diesem Rennen und dann war Bronze eben nicht mehr gut genug.
Wie ging es dir denn danach? Also da braucht man ja auch schon ganz schön Stehaufmännchenqualitäten, oder?
Ich glaube, das war gut. Am Ende, also jetzt wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, das hat wirklich den Charakter geformt, weil... Sport ist eben ein hartes Geschäft, ja, und die Leute sind nicht mit einem befreundet, weil man Anne Haug ist, sondern sie sind befreundet, weil man vielleicht eine WM-Medaille holen kann und das muss man einfach ganz klar von sich trennen und dann irgendwelche Strategien entwickeln, um sowas einfach nicht an sich rankommen zu lassen. Du bist einfach ein Produkt, das, wenn es gut ist, gefragt ist und wenn es nicht gut ist, nicht gefragt ist und das darf man nicht so sehr an seiner Persönlichkeit festmachen.
Du wirkst echt so aufgeräumt, ne? Hast du das alles alleine hingekriegt? Das ist beeindruckend, finde ich wirklich.
Naja, ich habe immer ein gutes Team um mich rum. Ja. Da mit Dan, Frank, Beate, Tobi, das sind einfach so mein Dreamteam, das immer im Hintergrund ist. Und nur die wissen ja auch, was abgeht. Und weil ich nie so jemand war, das sein Privatleben in die Öffentlichkeit getreten hat oder ja über jeden eingerissenen Fingernagel, sage ich immer, über bei Instagram berichtet hat. Von daher, ja, ich glaube, man braucht einfach gute Menschen um sich rum, die einfach bei einem sind, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist einfach sehr schwer zu finden. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass ich eben so ein Dreamteam gefunden habe, die immer da waren. Ja. Und das gibt natürlich dann schon Stabilität.
Ja. Solche sportlichen Niederlagen oder auch Verletzungen, da hattest du ja auch mit ein paar zu kämpfen in deiner Karriere. Hat dich das eigentlich nur noch mehr angespornt, wenn du dann mal in so einem Tief warst, dass du dann noch mehr Gas gibst danach?
Ich glaube, also da habe ich jetzt auch gerade einen Vortrag drüber gehalten. Ich glaube, dass es gerade die Niederlagen sind, die einen besser machen, weil das ist eigentlich der beste Test für deine Willenskraft, um zu wissen, will ich denn das wirklich, was ich tue? Und wenn du immer gewinnst, warum solltest du dich optimieren und besser werden? Und Niederlagen gehören einfach dazu und man kommt immer stärker wieder raus und es schärft einfach dein Warum und es macht Gewinnen im Sport einfach zu sowas Besonderem, weil es einfach nicht selbstverständlich ist. Du kannst alles richtig machen und trotzdem nicht gewinnen und das ist eben was so einmalig im Sport ist.
Nachdem es mit der olympischen Medaille nicht geklappt hat, bist du ja gewechselt. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, das sind kürzere Distanzen, diese olympischen. Und dann hast du diese langen Distanzen gemacht. Ich habe es mir ja aufgeschrieben, weil natürlich kann ich mir das nicht merken. Also olympisch ist 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad, 10 Lauf. Stimmt das? Jawohl. 3,8 Schwimmen ist dann die Langdistanz, 180 Kilometer Fahrrad, 42,4 Laufen. Also da warst du ja sehr erfolgreich. Warum bist du denn erfolgreicher, wenn es viel schwerer geworden ist. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Es ist ja nicht schwerer geworden, es ist ja länger geworden.
Anstrengender.
Ja, das Problem ist einfach, dass auf der Kurzdistanz ist eben dieses Schwimmen so wahnsinnig entscheidend, weil man eben danach Windschatten fahren darf. Ach. Und auf der Langdistanz ist es eben nicht so. Da fährt man alleine auf dem Fahrrad und dann ist im Verhältnis das Schwimmen relativ kurz, wenn man danach 180 Kilometer Rad fährt. Und jeder hat mir eigentlich immer gesagt, du wirst viel besser sein auf der Langdistanz als auf der Kurzdistanz, weil dir das einfach viel mehr liegt. Da ist das Schwimmen, fällt einfach nicht so ins Gewicht. Aber ich wollte halt unbedingt zur Olympia. Das war halt einfach mein Traum und den wollte ich unbedingt verwirklichen.
Und war das für dich dann sehr schwer, das irgendwann mal loszulassen? Also
es war extrem schwer. Also ich glaube, das war vielleicht die schwierigste Entscheidung überhaupt, die ich treffen musste, weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe so unfinished business. Ich darf mir nicht erlauben, was Neues anzufangen, wenn ich das Alte nicht abgeschlossen habe. Und ich habe wirklich jeden Stein umgedreht und irgendwann muss man eben den Entschluss fassen, das Potenzial ist zu 100% ausgereizt. Es geht einfach nicht besser. Ich bin einfach von meinem Talent limitiert und ich muss jetzt loslassen. Aber das war wahnsinnig, wahnsinnig schwer, weil von dem Riesentraum loszulassen ist einfach, ja, sehr schwer. Man muss sicher sein, dass man nicht alles in seiner Menschenmöglichkeit versucht hat, doch diese Medaille zu holen. Aber das konnte ich dann beantworten, dass ja das Talent einfach nicht ausgereicht hat.
Aber du hättest ja auch sagen können, okay, jetzt mache ich coole Vorträge für gestresste Geschäftsleute. Aber du hast gesagt, nein, ich mache weiter auf der langen Distanz, weil du wolltest da einfach noch was holen auch, ne?
Ja, ich habe gedacht, ich probiere einfach nochmal was komplett Neues. Und ich habe auch irgendwie was gesucht, wo ich nicht immer diesem Druck ausgesetzt war. Ich konnte nochmal von ganz neu starten, weil ich war auf der Kurzdistanz ja auch wahnsinnig erfolgreich. Und dann ging das so langsam nach unten und man vergleicht sich natürlich immer mit den Dingen, die man schon erreicht hat. Und ich wollte, habe dann einfach nochmal einen frischen Start gebraucht, dass ja niemand was von mir erwartet hat. Ich konnte nochmal komplett neu als Rookie quasi eine Sportart anfangen und das habe ich irgendwie gebraucht.
In deinem Buch, da schreibst du auch von Stimmen, die dich antreiben. Was sagen die dir denn?
Ja, ich weiß nicht, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe immer so wie so ein kleines Männchen mit einer Peitsche in mir, das mich jeden Tag immer antreibt, höher, schneller, weiter. Und das war sehr anstrengend immer, weil ich hätte mich auch gerne mal zurückgelegt und einfach mal kurz durchgeschnauft. Aber dieses Peitschenmännchen hat mich irgendwie immer angetrieben. Aber ich glaube, das ist halt auch, warum man erfolgreich war, weil diese chronische Unzufriedenheit in einem, das ist einfach was einen täglich an sich arbeiten lässt. Wenn man irgendwann zufrieden ist, ist das das Ende von Verbesserung.
Wow, das sind Sätze. Und wie hast du dir in dieser ganzen Zeit auch mal Ruhe oder sowas wie Selbstfürsorge gegönnt? Gab es das überhaupt, dass du einfach mal sagst, so jetzt mache ich mal eine Woche nichts, fahre mal in ein Wellness-Hotel, lass mir die Füße massieren?
Nee, das haben wir eigentlich nie gemacht. Also das konnte ich auch gar nicht, weil ich dann immer Angst hatte, ich würde meine Form wieder verlieren. Für mich war das einfach so was Besonderes, Leistungssport machen zu dürfen, dass ich da festhalten wollte dran. Also ich hätte mir da nicht irgendwie, klar hat man nach Hawaii oder nach dem Saisonhöhepunkt am Ende dann mal eine Woche hat man immer so Fit-for-Fun-Training und dann ging es so langsam wieder los. Aber ich habe das auch nie gebraucht. Ich habe da keine Auszeit davon gebraucht. Für mich war das mein Ding und das hat mich einfach ausgefüllt. Ja,
also auch deine Urlaube hast du da wahrscheinlich dementsprechend ausgesucht, wo du trainieren kannst.
Ich habe eigentlich nie Urlaub gemacht.
Ach, Urlaub.
Urlaub war für mich eigentlich mal zu Hause zu sein und nicht aus. Mein ganzes Leben habe ich aus dem Koffer gelebt, ja. Und deswegen in der Saisonpause wollte ich dann einfach mal nicht aus dem Koffer leben. Verstehe. Und einfach mal zu Hause sein, weil ich war ja immer auf Achse. Ich bin ja immer um die Welt geflogen. Ich glaube, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Urlaub war dann einfach mal in einem Ort zu sein und nicht aus dem Koffer leben zu müssen.
Ja. Jetzt gehen wir mal ins Jahr 2019. Da gibt es den ersten deutschen Doppelsieg auf Hawaii beim Ironman. Bei den Männern gewinnt Jan Frodeno und bei den Frauen eben als erste deutsche Du. Und wir haben diesen historischen Moment nochmal rausgekramt. Und da hören wir jetzt mal rein. Unser ARD-Reporterkollege, der war völlig von den Socken. Das ist echt sehr süß.
Sie ist überragend geschwommen. Sie ist großartig Rad gefahren. Und sie ist gelaufen, als hätte sie irgendwas gestochen. Sie ist gelaufen wie eine Verrückte, wie eine positiv Verrückte. Sie wird die erste deutsche Weltmeisterin hier auf der Insel, auf Big Island, auf Hawaii. Ein unfassbares Rennen von Anne Haug, die jetzt hier das genießen darf, was vorher Jan Frodeno genoss. Anne, lauf die letzten Meter und lass es einfach an dich ran. Die Energie der Menschen, die dich hier feiern. Anne Haug ist die Weltmeisterin bei den Frauen 2019. Yeah!
Also ich krieg da Gänsehaut. Und du?
Ja, schon Wahnsinn. Das ist immer, es fühlt sich immer so surreal an. Das war so, weil man war ja selber im Rennen, da hat man das natürlich nicht mitbekommen. Ja, ist schon Wahnsinn, ja.
Wie erinnerst du dich denn an diesen Moment, wenn man da über die Ziellinie rennt? Was geht einem da durch den Kopf?
Ich glaube, man erhofft sich von solchen Momenten immer mehr. Mhm. Ich glaube, man erhofft sich von dem, jetzt geht der Lebenstraum oder ein großer Traum in Erfüllung und dass man dann sowas, dass man sich irgendwie anders fühlt. Mhm. Aber die Realität ist, man fühlt sich überhaupt nicht anders. Es ist ein Rennen, das man macht, das man gewinnt, das toll ist. Und man ist die gleiche danach wie vorher, mhm, was auch irgendwie gut ist. Aber ich glaube, man erhofft sich von solchen Momenten immer mehr.
Aber man ist doch schon durchströmt von Glück in dem Moment, oder? Da kommen doch Endorphine. Oder ist man zu fertig einfach dafür?
Also grundsätzlich beim Ironman ist man immer froh, wenn man die Ziellinie sieht. Erstmal egal, welche Platzierung man macht, weil das erste Ziel ist, diese Ziellinie zu erreichen. Und man ist einfach wahnsinnig froh, dass diese lange, lange Zeit endlich zu Ende ist, man sie einfach mal hinsetzen kann. Mhm. Das ist eigentlich der, ich glaube, man kann das auch in dem Moment gar nicht so fassen. Man ist einfach so wahnsinnig fertig und das kommt dann erst so ein bisschen später, wenn man dann merkt, wie die Umwelt auf einen reagiert, dann fasst man das so langsam. Aber in dem Moment ist man einfach nur froh, dass es vorbei ist.
Mhm. Wie fühlt sich denn der Körper an nach so einer massiven Anstrengung?
Komischerweise anders als bei der Kurzdistanz. Ich sage mal, bei der Kurzdistanz fährt man immer das Auto gegen die Wand, da ist die Karosserie kaputt. Und beim Ironman ist es mehr so, dass der Sprit leer ist. Die Karosserie ist eigentlich noch okay, aber du fühlst dich einfach so leer. Du wachst alle 2 Stunden nachts auf und hast einfach Hunger, ne?
Ach, weil einfach so viel Energie rausgeblasen wurde. Ja. Und hat man da Muskelkater? Hat man das eigentlich noch, wenn man auf deinem Niveau Sport macht?
Also das Material hilft natürlich unwahrscheinlich. Also mit den neuen Laufschuhen, die wir jetzt inzwischen haben, da ist es einfach komplett anders. Da wird die Muskeln immer so zerstört und da hast du diese wahnsinnigen Muskelkater wie früher, wo du noch 2 Wochen rückwärts die Treppen hoch konntest, ja, genau, oder runter konntest. Ja. Das hat man eigentlich nicht mehr.
Ach so, weil das sieht man ja immer in der Nacht, so Stadtmarathons auch, wie die Leute nicht mehr Treppen steigen.
Ja, aber das durch die neue Schuhentwicklung hat sich das eigentlich wirklich, das ist so angenehm quasi für die Muskulatur, dass man da diese wahnsinnigen Schäden auch gar nicht mehr hat.
Ja, aber ich finde es echt toll, weil nach diesem geplatzten Olympiatraum gewinnst du dann den Ironman. Das ist so ein bisschen wie, das Leben gibt dir eine Zitrone und du hast eine echt gute Limo draus gemacht, ne?
Ja, genau. Und man weiß halt nie, was das Leben bringt. Und vielleicht, ich denke immer, es war gut, dass ich die Medaille nicht gewonnen habe. Das hat mir eine zweite Karriere beschert. Weil ich glaube nicht, wenn ich die olympische Medaille gewonnen hätte, dass ich jemals auf die Langdistanz gegangen wäre. Das war nie mein Traum. Das hat sich irgendwie einfach ergeben und deswegen, ich denke immer, man weiß halt nie, was das Leben so bringt und man muss immer für alles offen sein.
Ja. Du hast jetzt 20 Jahre lang immer nach dem nächsten Sieg gegriffen, hast immer trainiert, hattest immer ganz konkrete Ziele vor Augen und seit letztem Jahr hast du eben aufgehört als Profisportlerin und da könnte ich mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, da in ein anderes Leben reinzukommen, ohne diese krassen Trainingspläne. Also was trägt dich jetzt durchs Leben? Woher nimmst du deine Zufriedenheit, dein Glück, deine Bestätigung, die du ja über den Sport ganz lange bekommen hast?
Ich glaube, für mich war das nie so wirklich wichtig. Ich habe den Sport nie gemacht, um von außen Bestätigung zu bekommen. Das habe ich so das erste Mal so in Corona-Zeiten wirklich festgestellt, wo ich so wahnsinnig motiviert war, um zu trainieren. Ich wollte immer weiter trainieren und dann hat immer gesagt, ja, willst du nicht wie alle anderen auch jetzt erstmal Triathlon sein kann, weil nichts am Horizont erscheint. Du kannst auch nicht mehr gescheit trainieren. Und ich habe den Sport immer gemacht, weil ich wissen wollte, wie gut ich sein kann. Das war völlig unabhängig von der Außenwelt. Von daher vermisse ich jetzt auch gar nichts irgendwie, dass ich irgendwie Bestätigung bräuchte.
Aber diese Selbstbestätigung ist ja trotzdem nicht mehr da. Also dieses Yes, ich kann das, ich schaffe das.
Vielleicht, weil ich zufrieden bin jetzt, vielleicht im Nachhinein zufrieden bin mit dem, was ich geschafft habe. Mhm. Ich habe auf der Langdistanz wirklich, da gab es nichts mehr, was noch offen war. Mhm. Und auf der Kurzdistanz weiß ich, ich habe mein Potenzial absolut ausgeschöpft. Da war ich einfach limitiert und habe all das erreicht mit meinem limitierten Talent. Von daher bin ich einfach zufrieden, wie es war. Und ich brauche das vielleicht auch einfach nicht mehr.
Limitiertes Talent, das sagst du ganz oft, ist das tatsächlich so? Aber das war schon im Schwimmen, oder? Dass du dir schwer getan hast.
Ja, ja, ja.
Aber sonst ja nicht, ne?
Naja, also ich glaube, man muss schon ein bisschen Talent mitbringen fürs Radfahren und Laufen. Aber im Schwimmen war ich wirklich, also wirklich eine Bleiente, ne?
Gehst du heute ab und zu nochmal schwimmen oder sagst du, das war's jetzt?
Also ich bin kurz danach sehr oft schwimmen nochmal gewesen, weil eben, ich wohne ja auf Lanzarote und da haben sich viele für Hawaii vorbereitet und habe ich mit einer Freundin einfach mitgeschwommen, habe ihr Programm mitgeschwommen, so völlig ohne Druck, das hat mir total Spaß gemacht. Aber wenn ich halt nicht mehr regelmäßig schwimmen gehe, dann kommt diese Chlorallergie wieder so hoch und ich bin dann einfach ständig krank und dann lohnt sich das für mich inzwischen nicht mehr so wirklich, da ins Wasser zu gehen und dann immer in Kauf zu nehmen, dass ich danach einen Tag krank bin.
Mhm. Du hast jetzt Raum für die Liebe in deinem Leben, du hast einen Partner, lebst auf Lanzarote. Lanzarote auch mittlerweile. Wie sieht denn dein Leben da aus jetzt?
Ja, komplett anders zum Leistungssport. Ja, ist nicht mehr so strukturiert. Ich bin immer noch in der Suchen- und Finden-Phase. Ich habe viele Projekte am Laufen und ja, versuche mich gerade so ein bisschen meinen Weg zu finden. Aber ich glaube, es wird nie mehr so strukturiert sein, wie es eben mal war. Und es ist ja auch schön, dass ich jetzt irgendwie Freiheiten habe, vieles auszuprobieren und viel noch mit Sponsoren in Kontakt zu sein. Und ja, mal schauen, wo mich das Leben hinbringt. Ich bin einfach in der Phase, wo ich viel ausprobiere. Aber ich möchte schon, also was von meinem Wissen, meiner Erfahrung weitergeben und einfach jedem zeigen, in jedem von uns steckt so viel mehr und das würde ich gerne rüberbringen.
Das finde ich eine gute Idee. Erstmal hast du deine Geschichte in ein Buch gepackt, Iron Maid von Olympia zum Ironman-Sieg auf Hawaii, mein Weg zum Erfolg als Top-Triathletin. Das ist sehr schön zu lesen, da kriegt man ganz tolle Einblicke auch in dein Mindset, in den Leistungssport. Sprichst du eigentlich schon Spanisch?
Nein, also ich bin stets bemüht und also lesen kann ich schon viel, wenn jemand mit mir spricht, das klappt leider noch nicht so.
Aber du bleibst da ja ein bisschen jetzt wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, also das möchte ich schon, das ist auch ein großes Ziel, das zu lernen, aber es ist halt nie so wirklich die Notwendigkeit da. Mit meinem Freund spreche ich Englisch, im Club La Santa wird Englisch gesprochen, aber ja, es ist ein großes Ziel von mir.
Liebe Anne, zum Schluss kriegst du eine Frage, die jeder Gast bekommt. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Mach alles so, wie es dein Bauch dir sagt. Dann wird es schon richtig werden.
Und üb schwimmen.
Üb schwimmen. Das hätte ich aber schon vor 20. Lebensjahr sagen sollen. Das hätte ich mit 5 sagen sollen.
Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Und ich denke, da werden viele spannende Sachen noch kommen. Danke, dass du heute da warst.
Vielen, vielen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.